Gemeinsames oder doch nicht ganz? Paarkonflikte.
Wie wir schon festgestellt haben, existieren innerhalb größerer Gruppen Untergruppen. Kleine Territorien in großen Territorien. In der großen Gemeinschaft hat jeder seinen Platz, sein eigenes Territorium, eine Wohnung oder ein Haus, das er verteidigt. Ist die Gemeinschaft ein Staat, so werden wir durch Gesetze unterstützt. Paragraphen sorgen dafür, dass niemand einfach so in meine Wohnung hineinspazieren darf. Sogar die Exekutivorgane, etwa die Polizei, brauchen einen triftigen Grund, zum Beispiel einen richterlichen Beschluss, um eine Wohnung betreten oder gar durchsuchen zu dürfen, wenn der Besitzer ihr das nicht freiwillig erlaubt. Es gibt ein Subsystem im übergeordneten System Staat, das für die Ordnung und für den Schutz der Individuen sorgt. Gehen wir nun eine Ebene tiefer, zum privaten Territorium, zu der zuvor erwähnten Partnerschaft. In einer Partnerschaft geht es viel um Territorium. Schauen wir uns zwei Varianten an. Variante 1: Die Partner bauen gemeinsam ein Nest. Variante 2: Ein Partner zieht zum anderen und damit in dessen Territorium. Beide Varianten sind etwas sehr Schönes. Zwei Menschen entscheiden sich, den Lebensweg zusammenzugehen und ein Territorium miteinander zu teilen. Sehr schnell bemerkt das Paar nach der ersten Euphorie, dass es eine Menge potenzieller Konflikte gibt. Es geht um mein, dein, unser. Es gibt meine Sachen, die des Partners und gemeinsame Sachen. Und das alles existiert in einem einzigen Territorium, in der gemeinsamen Wohnung oder im gemeinsamen Haus. Alles, was vorher nur mir allein gehört hat, ist nun plötzlich Bestandteil des gemeinsamen Territoriums und gehört daher auch dem Partner. Will man Konflikte vermeiden, bedarf es am besten von Beginn an der gemeinsamen Vereinbarungen. Was gehört uns beiden, ist also unser gemeinsames Territorium. Und was bleibt individuell, ist also mein Territorium. Eigener Besitz spielt eine große Rolle in einem gemeinsamen Leben. Manchmal zerbrechen Partnerschaften. Was soll dann mit dem Besitz, vor allem mit dem gemeinsamen Besitz, geschehen? Der Besitz muss getrennt werden. Das ist nicht immer einfach. Vor allem dann nicht, wenn es keine Vereinbarung zur Gütertrennung oder keinen Ehevertrag gibt. Liegt eine solche Vereinbarung hingegen vor, bietet sie beiden Seiten Sicherheit. Jeder weiß nicht nur, was ihm im Falle des Falles zufällt, sondern auch, dass er im Fall einer Trennung abgesichert ist. Im Hintergrund solcher Besitzvereinbarungen stehen oft Themen wie der Familienbesitz oder die Mitgift. Heutzutage erben und vererben natürlich auch Frauen. Sie haben und erlangen eigenen Besitz. Das ist erst in den letzten Jahrzehnten so. Davor war Besitz reine Männersache. Wie wir ja im Abschnitt über die Urzeit gelernt haben, spielt Besitz vor allem für den Mann eine große Rolle, der eine gute Frau haben möchte und eine Familie gründen will, um die Fortpflanzung zu sichern. Je besser sein Gebiet ist, also groß, grün, fruchtbar, desto größer sind seine Chancen, eine Frau zu beeindrucken und für sich zu gewinnen. So war es damals. Und dieses Denken reicht, mehr oder weniger bewusst, bis in unsere Zeit. Selbst heute wird unter Eheleuten nicht immer offen über Geschäftliches gesprochen. Der Mann gibt seiner Frau oft wenig Informationen über sein Vermögen, seinen Besitz oder seine Firma. Er lässt seine Frau im Ungewissen, wie viel Besitz er hat und was dieser eigentlich wert ist. Damit behält er sein Territorium und die Macht darüber, stützt damit sein Ego und sein Ansehen in der Gesellschaft. Aber insbesondere in den letzten Jahren kehrt sich das um. Immer häufiger hat die Frau Besitz und nicht mehr nur der Mann. Das bringt uns zum Thema der Gütertrennung zurück. Diese ermöglicht es den Partnern, jederzeit auseinanderzugehen, wenn sie es wollen. Jeder ist für sich abgesichert und nicht vom anderen abhängig. Hat das Paar gemeinsames Vermögen, ist die Trennung schwieriger. Andererseits schafft gemeinsames mehr Vertrauen zueinander. Und Vertrauen und Treue sind sehr wichtig für das Territorium Partnerschaft. Wir haben also gerade festgestellt, dass auch ein Paar ein eigenes Territorium bildet und Treue dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Normalerweise bezieht sich diese Treue auf das physische Gebiet, also auf die Körperlichkeit. Untreue ist für uns, wenn einer der Partner fremd geht. Was aber, wenn ein Partner den anderen Partner braucht, dieser aber nie Zeit hat? Er hört nicht zu, er nimmt den anderen nicht ernst. Landläufig empfinden wir das nicht als Untreue. Geht der Gatte lieber zu seinem Stammtisch, statt mit seiner Frau Probleme zu wälzen, gilt das nicht als untreu. Warum ist das so? Ist das nicht auch eine Art von Untreue? Wird da nicht auch ein Territorium verletzt? Ein Grund dafür, dass wir diese Verhaltensweisen im Gegensatz zur körperlichen Untreue nicht als solche sehen, hat meiner Ansicht nach hauptsächlich mit unserem Menschheitserbe zu tun. Was meine ich damit? Der Mann war früher viel unterwegs. Er war auf der Jagd oder später auf längeren Geschäftsreisen. Oft war oder ist er einige Monate oder überhaupt ein ganzes Jahr lang weg. Es geschah und geschieht dann unter Umständen Folgendes. Er kommt zurück und hat plötzlich Kinder zu Hause, die evident nicht seine sind. Will er seinen Besitz, sein Vermögen, seine Macht, seine Kraft wirklich mit Kindern teilen, die gar nicht seine sind? So ist das Prinzip der physischen Treue entstanden. Die treue Ehefrau und seine Kinder erben. Untreue Ehefrauen und uneheliche Kinder erben nichts. Es geht also um die Angst, dass jemand erbt, der dem Mann vielleicht untergeschoben wurde. Doch ich meine, dass die Treue eines Partners mehr ist, dass er da ist, wenn man ihn braucht, dass man sich auf ihn verlassen kann. Wenn er zwar physisch treu ist, man sich aber nicht auf ihn verlassen kann und er auch sonst nicht für einen da ist, ist das eigentlich auch Untreue. Über die physische Treue betrachten wir den Partner auch als Besitz. Und wenn er ein Besitz ist, heißt das, dass er ein Teil des Territoriums ist. Und das möchte ich nicht mit jemandem teilen, der außerhalb dieses Territoriums steht. Der andere gilt in dem Moment als Eindringling. Er raubt etwas, das mir gehört und Teil meines Territoriums ist. Auch wenn ein Paar gemeinsamen Besitz teilt, gibt es daneben noch kleine Inseln, die jeder für sich sichert. Der Besitz gehört uns beiden, aber das eine oder andere gehört doch noch dem einzelnen Partner. Da gibt es zum Beispiel das Gewohnheitsrecht auf einen Platz, wo immer das Familienoberhaupt, etwa der Opa, sitzt. Sie kennen das sicher auch. Kinder fühlen sich plötzlich stark, wenn sie auf dem Schaukelstuhl des Großvaters sitzen dürfen. Nicht nur, weil der Stuhl so schön schaukelt, sondern auch, weil der Platz die Aura von Autorität und Kraft besitzt. Nehmen Kinder den Platz ein, identifizieren sie sich mit der Autoritätsperson. Dies gibt ihnen das Gefühl, jetzt bin ich genauso viel wert, jetzt habe ich die Macht. Wenn Eltern die Kinder dabei erwischen, folgt ein »Schnell, schnell, schnell, weg von dem Sessel, der Opa kommt, das ist Opas Platz«. Sie vertreiben die Kinder aus dem Territorium des Opas. In vielen heutigen Familien gibt es keine festen Plätze mehr für jedes Familienmitglied. Die Lebensart heutiger Familien hat meist keine feste Ordnung mehr, sondern ist flexibel. Oft kommen nicht alle zur selben Zeit nach Hause und essen auch zu unterschiedlichen Zeiten. Das gemeinsame Familienessen gibt es vielleicht noch am Sonntag. Das moderne Leben und seine Arbeitswelt verlangen Flexibilität, Erreichbarkeit zu jeder Zeit und Mobilität. Das stört oft die Ordnung innerhalb der Familie und damit auch das familiäre Territorium. Das Territorium der Familie wird auch dann gestört, wenn der Junior sein Mobiltelefon zum gemeinsamen Essen mitbringt, es dann vielleicht auch noch auf den Tisch legt und mit Freunden chattet. Er ist zwar persönlich im Territorium anwesend, aber gleichzeitig in seinem ganz eigenen Handy-Subsystem unterwegs. Das Mobiltelefon bei Tisch ist seine territoriale Markierung. Schauen wir noch einmal auf andere Territorialkonflikte innerhalb eines Haushalts. Ein klassisches Beispiel ist der Schreibtisch. Egal, ob von Mann oder Frau genutzt, ist er ein Territorium. Und niemand darf an das Heiligtum herantreten. Macht jemand sauber und bringt damit die Ordnung durcheinander oder schafft gar seine eigene Ordnung, ist der Nutzer irritiert, fühlt sich gestört und verteidigt sein Territorium. Rühr meinen Schreibtisch nicht an. Du bringst alles durcheinander. Ordnung ist übrigens auch eine territoriale Markierung, aber dazu gleich mehr. Das Gegenargument, dass Ordnung gemacht und geputzt werden muss, hat da nur wenig Gewicht. Nicht viel anders ist das in der Küche. Früher hatte der Mann dort nichts zu suchen. Heute ist es oft umgekehrt. Jedenfalls ist die Küche ein eigenes Territorium, das derjenige beherrscht, der entscheidet, was innerhalb der Küche passiert, was gekocht, was gekauft wird und so weiter. Raus aus meiner Küche oder Hände weg von meinen Töpfen sind da oft gehörte Sätze. Diese kleinen Territorien innerhalb der Familie oder innerhalb eines Haushalts bergen Konflikte. Es ist uns nicht immer bewusst, dass das alles mit territorialem Verhalten zu tun hat. Auch im Kleiderschrank erleben wir Ähnliches, wie Sie gleich hören werden.